herzlich willkommen allen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder uns wieder versammeln können im neuen Jahr. Vor Gottes Angesicht stehen und gehen. Das sind so die Schwerpunkte in dem Text, den wir gehört haben. Ja, was heisst das? Ich habe da mal ein schönes Bild gemacht vom Rheinfall, das sicher alle kennen. Die Wassermasse, die da in die Tiefe donnert und mitten der Felsen, wo einfach der raue Felsen, der einfach dort steht, ohne Zittern, der bewegt sich auch nicht. Aber kein Mensch kann dort einfach so in den Wasserfall an dem zustehen, das kann niemand aushalten. Das reisst dermassen. Aber der ungeschliffene Felsen gleicht einem Elia, der in der Strömung von seiner Zeit gestanden ist. Wir wissen zwar nicht viel von dem Mann, Elia, der plötzlich die Bühne vom Königspalast in Samaria betreten hat. Er kommt aus Tischbe in Gilead. Von dem kleinen Nest wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass in dem Gebirge Gilead war. Und ja, einsame Gegend, kann man schon sagen. Und dort ist er aufgewachsen. Menschen sind sicher starke und raue, von der Natur verbundene Leute gewesen. Und er stellt sich nur mit dem einen Satz vor. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Elia, ein Mann, der vor Gott gestanden ist. Das ist so sein Hauptmerkmal. Wird nicht von seiner Berufung sein, gar nicht. Einfach mit dem Satz sagt er, dem Gott, vor dem Gott, wo ich stande. Und das lehrt uns doch einiges. Wer vor Gott steht, hat festen Halt, trotz starker Strömung. In was für einer Zeit hat Elia gelebt? Aus der Archäologie und auch aus außerbiblischen Quellen wissen wir, dass die Zeit vom König Ahab, 860 vor Christus, eine wirtschaftliche Blütezeit war für Israel. Der König hat Städte befestigt, neu aufgebaut, worauf ja auch der Satz dort steht, den wir gelesen haben oder gehört haben, der Hiel von Bethel hat Jericho wieder aufgebaut. Und der ist eigentlich unter dem Fluch gestanden, der hat Gott dem Josua gesagt, wer die Stadt wieder aufbaut, dem sein ältester Sohn wird sterben und der jüngste auch. Und es zeigt vielleicht ein bisschen das an, die Wirtschaft war voll im Schwung, oder? Und man hat nichts gescheut, man hat einfach alles getrieben, was möglich ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es ist dann eben so eingetroffen. Die beiden Söhne von dem Hiel sind dann gestorben. Ahab hat auch eine intensive Bündnispolitik getrieben. Das ist nämlich der staatspolitische Hintergrund für die Ehe von Isabel, von dem König, dem mächtigen König von Ethbal. So hat man versucht, dann im Frieden zu leben, oder? Wenn man ja eine Tochter hat, dann hat man keinen Krieg mit dem anderen. Aber er ist weitergegangen. Er hat dann auch dieser Frau einen Tempel gebaut für den Baal. Und ja, so ist alles so ohne Frage. Ist jetzt eine glanzvolle Zeit gewesen, äußerlich, wirtschaftlich starke Entwicklungen, energischer Aufbau, äußerer Fortschritt. Es ist, wir würden sagen, tatsächlich vorwärts gegangen. Es ist Israel gut gegangen, wie selten zuvor, wenn man wirtschaftlich daran angeschaut hat. Und ich also muss sagen, ja, Parallelen zu uns Schweizer heute liegt ja eigentlich auf der Hand. Wir gehören zu den reichsten in der Welt. Wir können sagen, uns Schweizer geht es gut. 90% der Weltbevölkerung werden uns beneiden. Über den Wohlstand, den wir hier haben. Ja. Aber sagen wir auch Danke zu Gott. Oder wer dankt für Gott, für das Gute und den Frieden, den wir in dem Sinn auch nichts verdient haben. Vielmehr kommt dann für mich die Frage, geht es uns wirklich gut, wenn es uns gut geht? Wie hat denn Gott die Zeit von Ahab angeschaut? Gott hat nicht bloß Fassade gesehen, sondern auch, was hindurch abläuft. Und das hat zur Zeit von Ahab nicht gut ausgesehen. Wir haben es gehört. Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Es ist eben nicht bloß bei der Ehe geblieben mit der herrschsüchtigen Isabel, sondern der Tempel ist gebaut worden für die Götzenbilder von Baal und Astarte. Und bald ist auch das ganze Volk diesen Götzen hinein angelaufen. Es hat so quasi zum guten Ton gehört. Nach aussen ist man zwar immer noch Israelit gewesen, man hat immer noch Jahwe, also der Gott Israels, das ist ihre Religion. Aber nach innen hat es ganz anders ausgesehen. Der Glaube von ihren Vätern ist ausgehöhlt worden. Ja, die Parallele, die ich denke, auch zu unserer Zeit. Die Mehrzahl der Schweizer gehören noch einer christlichen Kirche an. Die Fassade ist zum Teil noch gewahrt, aber gegenwärtig bröckelt sie ja massiv, wie wir wissen. Die Zeitschrift Fax hat einmal geschrieben, die Schweiz sei das grösste Puff in Europa. Campus für Christus hat andererseits geschrieben, sei die Drehscheibe von der Esoterik in Europa. Und wenn ich so dran denke, wir sind immer wieder 4 Jahre in Thailand gewesen und wieder ein Jahr da. Und jedes Mal, wenn mir so am meisten aufgefallen ist, wie stark, dass die östlichen Religionen da sich verbreiten. Zuerst über Yoga, Meditation, dann hat man die Götzen, jetzt auch den Buddha, überall in die Häuser reingestellt, in die Gärten. Und man tut so, wie wenn das alles gleich wäre. Man kann ganz gut auch in die Kirche noch gehen. Der Buddhismus sagt auch, ja, mach nichts, kannst machen, was du willst. Aber wie Gott das anschaut. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal ein Haus gesehen hat, wo die Termiten befallen haben. Die Termiten sind die gefährlichsten Finde, so eine Art Ameisen, wo ein Holzgebäude hin können. Ich bin mal mit Freunden einen Besuch gemacht und bin so an den Pfosten hingelehnt und auf einmal denke ich, oh, der ist weich. Das war ein Föhrenholz, oder? Und das war nur eine Frage von der Zeit, bis es zusammenbricht, oder? Innen alles hohl. Wie ein Pudding war das. Und mir kommt immer so das Schweizer Haus als Bild so vor. Und bis in unsere christlichen Kirchen rein. Viele christliche biblische Glaubensüberzeugungen werden unterhöhlt, ausgraben. Könnt ihr mal ein Wort zum Sonntag hören? Ich meine, wenn man wird ganz gut gesagt, nur würdest du halt etwas anderes erwarten, wenn ein Pfarrer oder eine Pfarrerin redet, oder? Jesus wird nie erwähnt, oder? Oder höchstens ausnahmsweise irgendwo nebenbei. Man redet nicht mehr, man hat nicht mehr den Mut, um das zu sagen, was eigentlich der christliche Glauben ist. Warum auch immer. Ja. Der Götzendienst, Menschen gehen wieder zurück in das. Das Angebot von der Esoterik ist sehr gross. Aber ich würde auch sagen, viele Menschen sind auch offen. Wir sagen zwar immer, ja, es ist keine Offenheit da, da glaube ich nicht. Da müsst ihr nicht glauben. Das stimmt nicht. Menschen sind eigentlich offen. Klar gibt es mal, dass man jemanden treffen und dann macht er den Laden ab, das kann sein. Und dann sagen wir, ja nein, alle sind so. Aber es ist nicht so. Menschen suchen. Sie suchen an allen möglichen Orten. Und die neuen Werte, die wir haben, die verheben nicht. Die verheben nicht. Und bei manchen stimmt die Fassade noch. Aber sie ist wie ausgehöhlt. Und was es braucht in der heutigen Zeit, sind Männer, Frauen, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wo vor Gott stehen. Das schenkt uns Halt, in Gefällen der Zeitströmung als Felsen nicht vorgeschwemmt zu werden. Und der Halt schenkt uns Jesus Christus. Er ist der Grund, auf dem wir unser Leben bauen können. Und er ist ein fester Grund. Ein anderer Grund kann niemand legen, als der geleitet ist, Jesus Christus. Und wir können uns entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Der Grund ist geleitet, wir müssen ihn nicht legen. Die Frage ist einfach, will ich auf dem stehen und auf dem bleiben und den Weg gehen? Und den feste halt haben. Oder denke ich, ja nein, ich versuche es auf allen anderen Weg und werde vorgeschwemmt. Ja, dazu braucht es aber auch eine klare Entscheidung. Ich will mein Leben allein auf Jesus Christus setzen. Ich kann nicht mit einem Fuß da sein und mit dem anderen da, oder? Das haut mich um. Und dann sagen wir, ja, Jesus, warum hast du nicht geholfen? Ich habe doch jetzt gerade zu dir gebetet. Ja, wenn wir dann in der Not sind, dann beten wir kurz und nachher gehen wir wieder einen anderen Weg. Ja. So funktioniert es nicht. Wer vor Gott steht, muss vor Menschen nicht zittern. Eben wie gesagt, vom Gibeon gehen wir, wo in die Hauptstadt gegangen ist, nach Samaria. Wir wissen nicht wie, es sind immerhin so 60 bis 80 Kilometer sind das schon gewesen. Und so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Vor wem ist er gestanden im Moment? Vor dem König Ahab. Aber noch viel mehr vor Gott. Wer vor Gott steht, muss nicht vor Menschen zittern, auch nicht vor dem König. Und dann die Gerichtsbotschaft, es soll das ja weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, dass ich es sage. Und doch merken wir, das ist nicht einfach eine harte Gerichtsbotschaft, die da kommt, sondern sagt, es sei denn, dass ich es sage. Er lässt es eigentlich offen, ob das denn passiert oder nicht. Wenn der Ahab und sein Volk umkehrt, kann er auch sagen, es soll wieder regnen. Gott hat etwas vor mit dieser Zeit. Gott hat etwas vor mit seinem Volk. Er will es zurückholen. Er lässt die Türen dort offen. Gott setzt sich auseinander mit dieser Zeit, wo der Elia drin gelebt hat. Und so hat Gott immer wieder auch Zeiten geschenkt. Auch in den letzten hunderten von Jahren in der westlichen Welt. Denk an die Reformationszeit, wo der christliche Glaube sehr zur Phase verkommen ist, wo niemand hat die Bibel lesen konnte. Und dann, wo der Luther ansteht am Reichstag vor dem Kaiser und Papst und gesagt hat, da stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Und Gott hat etwas Grosses tun in dieser Zeit. Ich bin mir sehr bewusst, dass das vielleicht andere auch anders sehen. Es war auch viel Schmerz dabei gewesen, muss man auch sehen. Aber Gott hat etwas Neues geschaffen. Trotzdem ist der Islam verwirrend gestanden. Und die Erneuerung der Völker, auch in England später, wo auch aus dem rausgekommen ist, aber auch da, das hat bewirkt, dass der Islam wieder zurückgedrängt worden ist. Und wenn man die Geschichte beobachtet, dann kann man sehen, dass dort, wo der Islam überkommt und stark wird, dass eigentlich immer ein Stück weit auch ein Gericht von Gott ist. Und ein Weckruf von uns. Jean Latour hat einmal gesagt, ich mache nicht so sehr Sorgen, wie stark das der Islam ist, sondern die Schwäche vom Abendland. Das ist das Problem. Ja, wenn wir zittern machen. Aber wer vor Gott steht, muss nicht zittern. Ich mag mich erinnern, dass ich mal wirklich ein Problem hatte und Mühe hatte. Zittert habe. Ich habe nicht gewusst, was will Gott eigentlich da jetzt sagen. In einer schwierigen Situation. Und ich bin einfach mal im Wald und habe Stille gesucht. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte neu dir begegnen. Wieder angesessen, ist gar nichts passiert. Und dann stehe ich auf und meine Augen richten sich auf einen Waldlehrgang, Tefeli, wo gestanden ist, Aspe, Espe, Zitterpappel, Populus, Tremula. He? Und ich habe nur noch aufgeschaut, gell? Ich habe gedacht, es ist völlig windstill. Alle anderen Bäume hat sich kein Blatt bewegt, aber bei den Zitterpalmen, da hat natürlich sich alles bewegt oben durch. Und Gott hat einfach zu mir geredet und hat gesagt, so ist dein Herz, was du brauchst, steh vor mir. Steh vor mir und ich mache das andere. Ich löse, hilf dir. Ich stehe für dich ein. Vielleicht bist du in einer solchen Situation, wo du zitterst. über dem, was passiert, was dir passiert. Vielleicht zitterst du, um deine Kinder in der Strömung der heutigen Zeit mitgerissen zu werden. Zittern vor dem Älterwerden. Zittern vor der Zukunft. Oder was denken die Menschen, wenn ich etwas sage? Darum sage ich lieber nichts. Ja, die Zitterpalme. Das war nicht die, aber immerhin. Gott will nicht, dass wir ein Herz haben wie ein Espenlaub, sondern ein festes Herz. Ein festes Herz, aber kein festgefahrenes Herz. Das ist der Unterschied, oder? Gott braucht Menschen, die vor ihm stehen. Und wer vor Gott steht, lässt sich von Gott auch prägen. Kennst du Menschen, die vor Gott gestanden sind in der Bibel? Wo denen ausdrücklich steht, sie sind vor Gott gestanden. Wer ist das gewesen? Kommt euch gerade jemand in Sie? Daniel, der ist vor allem knüllt. Der Abraham, wo Gott mit ihm gegangen ist, die Engel, und gesagt hat, das Gericht angekündigt hat über Sodom und Gomorra, was wird passieren. Und dann steht ausdrücklich, und Abraham sei, aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und was hat er gemacht? Er hat gerungen mit Gott für das verlorene Volk von Sodom und Gomorra. Und er hat gerungen bis zuerst 50, 45, 40, 30, 20, 10. Und Gott hat sich voll darauf eingelassen und sind nicht einmal 10 da gewesen. Und am Schluss ist eine Handvoll. Sind doch gerettet worden. Es hat keine Erweckung gegeben wegen dem, aber sind doch einige gerettet worden. Und so können vor Gott stehen. Es gibt noch andere, die vor Gott gestanden sind. Der Pharisäer im Tempel ist auch gebeten. Aber er hat einfach sich selber gerühmt vor Gott. Das war alles. Und der Zöllner, der sich geneigt hat, auch vor Gott gestanden ist, der ist gerechtfertigt weitergegangen. Stehen vor Gott, Gottes Gegenwart verbringen. Oder wie es dann auch, der Mose war auch so einer, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, ist zuerst gestanden und hat die Hände aufgehoben, dann, wo er nicht mehr möglich ist, er dann abgesessen, damit die anderen Hände ihm die Hände aufheben können. Und er gesiegt. Oder der Paulus schreibt, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Nur mal fest stehen, einfach in dieser Brandung von der Zeitströmung. Und schon im Alten Testament haben sie gesagt, kommt und lobt den Herrn, alle seine Diener, die ihr nachts in seinem Tempel steht. Und jetzt stehen wir gerade mal auf und singen das Lied. Auf lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht in der Nacht im Hause des Herrn. Hebt hoch eure Hände, bitteschön, hebt hoch eure Hände und lobet den Herrn, und lobet den Herrn, und lobet den Herrn. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Dankeschön. Vielleicht kann jemand noch ein bisschen Fenster aufmachen, ist ein bisschen warm. Ja. Vor Gott stehen heisst, sich Gott aussetzen. Wem setzen wir uns mehr aus? Den Medien von der Welt, Zeitung, Radio, Fernsehen, soziale Medien oder am Wort Gottes? Und das predigt zuerst einmal an mich selber. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit all dem? Und wie viel Zeit verbringen wir mit Gott vor ihm? Das ist mir immer krass, wenn ich mir das selber überlege. Und ich bin jetzt noch Pastor. Aber einfach, dass wir das mal mit reinnehmen und sagen, wo will ich den Schwerpunkt legen? Was ist wichtig? Und müssen wir vielleicht umkehren, wo müssen wir umkehren, wo wir übermäßig den Medien opfern. Nicht umsonst ist er aus dem Bergwinkel gekommen. Oder Gott hat einen, und Gott hat auch Bethlehem erwählt und nicht die Stadt Jerusalem. Man sieht das immer wieder, oder? In der Stille, dort, wo man es nicht erwarten würde, und Gott wählt die Leute. Oder? Wo irgendwie bereit sind, auf ihn zu hören. In der Stille hat Gott den Elia vorbereitet für den Auftritt vor dem König. Und im Stoff von Gott hat er auch Kraft bekommen, als Prophet zu wirken. Und immer wieder, auch bis in die heutige Zeit, hat Gott Menschen gebraucht, die vor ihm gestanden sind, die vor ihm gekommen sind. Ein anderes Beispiel, das ist auch schon lange her, aber ist der Niklaus von Flüel, oder? Wo in der Stille war. Gut, da kann man diskutieren, hat er das sollen oder nicht. Trotzdem. Gott hat immer wieder Menschen erwählt, die einen bestimmten Weg haben müssen gehen. Da müssen wir nicht drüber richten. Aber Gott hat den Mann gebraucht, um an dieser Tagsatzung den Frieden wieder zusammenzubringen. Und da sehen wir, wie Gott aus der Stille heraus Neues schafft. Und aus der Stille kommen wir auch Kraft über. Im Stehen vor ihm. Und im Lesen von seinem Wort und im Lesen auf seinen Geist und was sein Geist durch sein Wort uns sagt, das gibt uns Kraft. Auch in der heutigen Zeit. Auch für das eigene Leben, wo wir herausgefordert sind. Ich glaube nicht, dass Gott in erster Linie durch viel Geschäftigkeit so mehr macht, sondern da, wo wir das tun, was er will. Der Elia ist in Tisbe vor Gott gestanden und konnte nachher vor dem gottlosen König stehen. Und nach dem Stehen kommt eben das Gehen. Du musst fort von da, hat Gott ihm gesagt. Gang auf die andere Seite, wir sehen es auf der Karte. Es ist nicht so weit weg von Tisbe, der Bach Krit, wo er hingeflohen ist. Und Gott hat ihm gesagt, trink aus dem Bach. Entschuldigung, ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Aber trink aus dem Bach und ich gebe dir Speis zum Morgen und zum Abend. Der Martin Buber hat gesagt, Glauben heisst, in Gottes Tempo gehen. Und wir sollen in Gottes Tempo gehen. Das heisst, nicht vorauseilen, nicht hinten an, sondern mit ihm gehen. Auf ihn hören, ihm am Herzen sein. Mit ihm unterwegs sein. Und das ist für den Prophet auch so wichtig gewesen. Er ist gegangen, wo Gott ihm gesagt hat, gegangen, dann ist er dort angestanden. Gott führt Schritt um Schritt. Er ist gegangen, er ist, hat getan, was Gott gesagt hat, und er ist geblieben. Und wer dort am Ort lebt, wo Gott ihn will, dort wird er erleben, dass Gott lebt. Der Bach Krit, wir wissen nicht, wie er dort mal genau ausgesehen hat, wahrscheinlich noch urwaldähnlicher. Aber ein Ort, wo man sich schon hätte verstecken können. Aus dem Bach kannst du trinken. Und Kraie habe ich geboten, dich dort zu speisen. Morgen und Abend haben die Kraie im Brot und Fleisch gebracht und hätten Bach das Wasser haben. Wir sehen eigentlich da beides aus das Natürliche. Gott versorgt natürlich, der Bach, der hat Wasser, da kannst du trinken. Und das andere ist das übernatürliche Versorgen. Oder der Konvoi von Schwarzen. Reihe geschickt hat. Und dann steht ausdrücklich, das selbst werde ich meine Reihe hinschicken. Das selbst. Wäre er an einen anderen Ort gegangen, wäre er heimgegangen, ja, ist ja nicht so weit, kann mich auch die Haie verstecken, dann habe ich wenigstens zu essen. Dann hätte er das nie erlebt. Aber wenn er sich darauf einlässt und geht, da erlebt er, wie Gott lebt. Elia hat gewusst, dass er an Gottes Platz lebt. Und auch dort hat es einen Alltag gegeben. Am Morgen kreien und zu Abend kreien und zu Nacht schlafen dort draußen. Es hat ja keinen Tau und keinen Regen gegeben. Von dem her hat er nicht das Problem gehabt. Aber er hat sich vielleicht auch gefragt, ja, was mache ich jetzt da draußen? Warum stellt mich so Gott auf die Seite? Jetzt bin ich allein da, kann mich nie nicht einsetzen. Völlig aus dem Verkehr gezogen. Niemand weiß, wo ich bin. Ich bin allein auf mich gestellt. Eben doch nicht mit Gott, aber sonst von den Menschen jetzt einfach mal in die Stille hinzogen. Und Gott will ihn weiter zubereiten als Prophet. Er hat ja nachher noch viele Aufträge gehabt. Wir kommen ja dann noch dazu in den nächsten Predigten. Wie Gott Elia gebraucht hat, der feurige Prophet, hat müssen Geduld lernen. Und Gott braucht, will manchmal, dass wir einfach aus dem Alltag rauskommen. Aus der Hektik. Darum haben wir Ferien. Aber für die einen ist Ferien mehr Hektik als Arbeiten. Ja, nur das ist wieder ein anderes Thema. Wenn man Kinder hat, muss man auch richtig tragen, oder? Dass man etwas macht. Aber einfach so, es ist ja auch gut, wenn man Ferien planen können, wo man bewusst auf Gott hören. Manchmal nimmt uns Gott raus in einer Krankheit, durch einen Unfall, durch das Verlieren von einer Arbeitsstelle, eine persönliche Krise. Oder auch einfach einen Hunger haben, ihn besser noch kennenzulernen. In die Stille gehen. Ohne, dass man Krise hat. Gott will, dass man auf ihn hört. Und vielleicht will er die Weichen für unser Leben neu stellen. Sind wir bereit, von Gott in der Stille führen zu lassen, reinzuhalten, Ferien zu gebrauchen und bewusst auf ihn zu hören? Eins ist sicher, wenn wir auf den Gott hören und an dem Platz sind und dort leben, wo wir sind, auch wenn es ein ganz gewöhnlicher Alltag ist, dann werden wir Gott immer wieder erleben. Wir brauchen uns nicht sorgen. Darum, wenn wir in diesem Jahr, in dem neuen Jahr, uns immer wieder die Zeit nehmen, von Gott zu stehen. Es ist auch spannend, dass es steht stehen, oder? So wie ein Mann, der stört, oder? Wenn man steht, auch sich beugen vor ihm, aber auch das Stehen vor ihm, einstehen vor ihm, das möchte Gott auch für uns. Ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die könnt ihr nachher nachladen, das kommt ja dann auf der Website. Was hilft uns in der Zeitströmung feststehen? Wenn man es gut, wenn man auch Prinzipien hat, wo man will leben. Was fällt dir Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber schwer? Wenn ist das? Kennst du Christen, die auch durch Krisen durchgehen und trotzdem Gott vertrauen und nach seinem Willen leben? Ja. Wir feiern ja noch das Abendmahl miteinander. Aber bevor wir jetzt da hinkommen und essen und trinken und Gemeinschaft so auch darstellen, möchten wir eben vor Gott stehen. Vielleicht bist du mit einem besorgten oder schweren Herzen gekommen. Und ich möchte nicht, dass du zurück aus dem Raum rausgehst, ohne dass du auch Gelegenheit hast, das abzulegen. Oder vielleicht möchtest du heute Morgen ganz bewusst einen Entscheid treffen, jawohl, in diesem Jahr stehe ich vor Gott. Mein Leben gehört Jesus. Ich mache den Entscheid. Ich lasse mich nicht mehr auf alle Seiten ziehen, sondern ich will in dieser Zeitströmung mit ihm stehen. Und ich will mich von ihm führen lassen. Vielleicht beschäftigt dich eine Krankheit, die dich abdrückt. Eine Beziehung, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Vielleicht bist du besorgt über deine Familie, über deine Kinder oder Enkel oder ein Glied der Familie. Da möchte ich einladen, vor Gott zu stehen. Und auch Gebet in Anspruch nehmen. Zu jemandem hingehen und sagen, kannst du für mich beten, für das Anliegen? Weil der Bonhoeffer hat mir gesagt, das Gebet von einem Bruder oder von einer Schwester ist stärker, als wenn ich nur für mich allein bete. Und das habe ich auch immer wieder erfahren, das ist so. Ja, gar nicht raus mit einer Sorge, mit einer Last aus dem Gottesdienst, sondern gar nicht zweifelnd und unentschieden von da weg. Weil Jesus dir begegnen will. Weil er dein fester Grund will sein, wo du dein Leben kannst bauen drauf. Und mit ihm durch das Jahr gehen. Und dann komm und feier das Abendmahl. Es gibt uns bewusst auch Zeit, um Gott das zu sagen, was uns beschäftigt. Und es sind schon ein paar Leute da, die bereit sind, mit dir zu beten. Vielleicht ist der Nachbar gerade nebenan. Aber ich könnte auch, der Wald ist sicher auch bereit, Monika, der Franz, der May, der Reini, Beatrice und Johannes, Luis, Claudia, Tina. Einfach, gehen auf die Leute zu, lass die Gelegenheit nicht schleifen. Und wir hören jetzt einfach ein bisschen Musik. Und du kannst auch sitzen bleiben, einfach für dich das vor Gott sagen. Du kannst auch aufstehen, vor Gott stehen. Braucht mir mal auch einfach einen bewussten Schritt, jetzt stehe ich vor Gott. Und ich möchte dich bitten, mal, wo bereit sind, für andere zu beten, gerade hinten anzugehen oder auch da. Es stört niemand. Und die anderen können die Augen zuhören und so sein vor Gott. Einfach eine Zeit vor Gott haben. In seiner Gegenwart.